Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, hier ist eure Vitaminbombe, eure Lebenskonstante. Hier werdet ihr ernst genommen, hier werdet ihr ganz fest gedrückt. Ich grüße euch zur Folge 185 von Game On an diesem 20. Februar 2024. Und ich habe erstmal eine schlechte Nachricht für euch. Robby liegt seit Tagen flach im Bett mit Fieber und allem, was dazugehört. Also keine Männergrippe, sondern wirklich krank. Und er wird vielleicht auch am Donnerstag die Premier League nicht kommentieren können. Und Robby, wenn du mich hier hörst, alles Gute. Komm schnell wieder auf die Beine. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Liebe Grüße. Und ich dachte zunächst, okay, komm, dann wird es halt eine Mini-Folge von 5-6 Minuten. Und dann kam mir der Gedanke, nein, ich rufe den Flo an. Ich frage, ob Flo Hempel nicht vielleicht Bock hat einzuspringen. Und ich habe ihn gestern auf seiner Fahrt nach England erwischt, weil die nächsten Pro-Tour-Turniere anstehen. Und zack, er ist da in England an diesem Montagmorgen. Es ist 9 Uhr deutscher Zeit, 8 Uhr englischer Zeit. Und wir können tatsächlich Folge 185 aufzeichnen. Und er sieht ein bisschen müde aus, wenn ihr mich fragt. Er hat mir eben noch gesagt, ich habe schon geduscht und alles. So wirkt das nicht. Ich grüße dich, Flo. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, schönen guten Morgen, lieber Elmar. Schönen guten Morgen an alle Zuschauer und in erster Linie natürlich gute Besserung, Robert, dass du bald wieder hier mit Elmar zusammen den Podcast aufnehmen darfst. Ich bin natürlich froh, dass ich hier für dich ersetzen kann ich dich nicht, dass ich hier für dich einspringen darf. Und ja, ein bisschen müde bin ich, aber geduscht und ja, froh hier zu sein.
Ich hatte dich ja gestern angerufen und mich gar nicht getraut zu fragen, ob wir das nicht vielleicht am Montagmorgen machen könnten, mit dem Hintergedanken, heute ist Pro Tour. Es geht wann los für dich? Wann musst du vor Ort sein?
Ja, also um 13 Uhr geht's Turnier los. Ich werde so gegen 10 Uhr in der Halle sein wollen. Das heißt, ich habe jetzt noch gute 2 Stunden Zeit, bis es in die Halle geht. Und da ich eh zurzeit ein bisschen früher aufstehe, ist das kein Problem, die 2 Stunden hier mit dir verbringen zu dürfen. Es werden ja auch keine 2 Stunden, es werden ein paar Minuten.
Es werden ja ein paar Minuten, genau. Wir haben gesagt, wir machen es ein bisschen kürzer, als wir es sonst vielleicht machen, so eine halbe Stunde. Aber umso cooler finde ich auch so ein paar Einblicke auch zu bekommen. Das ist ja, da gieren ja alle nach das Tourleben so. Ne? Gestern auch so der Klassiker bei dir. Ne? Angereist und Fähre hat schön Verspätung und es zieht sich und der Tag vergeht und man kann so wenig machen.
Genau, richtig, das zieht sich. Also ich hatte überlegt, also normal wäre eigentlich der Plan gewesen zu fliegen. Das Problem ist einfach, die Flugpreise, die steigen jetzt schon immens in die Höhe. Also für Hin- und Rückflug wäre ich bei gute 600 Euro jetzt gewesen. Da habe ich gesagt, nee, da setze ich mich ins Auto, fahre ich runter nach Dover, beziehungsweise nach Calais, setze über die Fähre, mit der Fähre über nach Dover. Und ja, das Ganze kostet mich dann, ja, die Fährüberfahrt 70 Euro. Und da muss man nicht lange überlegen, finanzieller Spielraum hin oder her, aber man muss es ja nicht raushauen für sowas, gerade für Reisekosten, da bin ich schon eher ja, wirtschaftlich unterwegs. Und ja, Verspätung hat man aber im Flugzeug auch meistens, leider.
Das stimmt, kommt immer häufiger vor. Und weil du es auch sagst mit der Kohle, ich habe das irgendwie jetzt, ich war ja die Tage unterwegs, weil ich hier bei Köln gegen Bremen war am Freitag, war als Reporter für The Zone da im Stadion. Dann gehst du ja morgens zum Bäcker auch am Bahnhof. Ich raff das nicht. Da kriegst du ein Brötchen mit einer Scheibe schlechten Gouda-Käse für 5,20 Euro. Für 5,20 Euro. Ich frage mich echt, wer soll das denn alles bezahlen? Ich stehe an der Supermarktkasse, ich kaufe nicht mehr unter 60, 70 Euro ein und kaufe eigentlich nur für die nächsten 1-2 Tage ein. Ja, also es ist unfassbar.
Wirklich unfassbar, du sagst es. Ich war letztens, also letzte Woche Freitag war ich mit meinem Kurzen beim Spiel der Kölner Haie und da habe ich gedacht, ja komm, dann trinkt man das Sprite und dann habe ich da 2 Sprite geholt, dann war ich mal eben 12 Euro los. 0,4er Becher. Und ich denke mir so, okay, die Halle ist ausverkauft mit 18.800 Leuten, also irgendwo muss ja noch Geld versteckt sein. Irgendwo haben sie es noch vergraben.
Ja. Du, wir haben Folge 185 und wollen natürlich über die Premier League sprechen. Wir haben gemeinsam den dritten Abend kommentiert für The Zone Glasgow. Jetzt diesen Donnerstag geht's logischerweise weiter mit Spieltag Nummer 4. Es gab 4 Host Nations Euro Qualifier Turniere, also wichtig für die Spieler, die keine Tourkarte haben. Da werden wir euch auch so ein paar Namen nennen. Ich habe mich in Bremen dieser Tage mit dem Scooter zum ersten Mal auf die Fresse gelegt. Ach, ey. Und wer jetzt lacht, fliegt raus.
Ja, nee, das ist auch nicht lustig. Das kann wehtun und vor allem auch richtig gefährlich sein.
Ja, Regen, ne? Und fahr über die Kreuzung, wie ich, ne, natürlich alles nach Verkehrsregeln, ist logisch. Und schnell rüber noch und sehe so eine kleine, am Anfang ist dann so eine kleine Kante an der Straße und bleib da hängen. Und total irre, flieg hin und hab das alles nur in Zeitlupe erlebe ich, diesen ganzen Moment. Kennst du das? Dass du dich hinlegst, es ist alles in Zeitlupe.
Ja,
und liege auf der Straße und schüttel mich kurz und denke, nicht auffallen, sofort Roller nehmen. Also ist nichts passiert, ne? Aber das geht schneller, als man ahnt. Und schwupps, sexy da.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, stell dir mal vor, du hättest dir da jetzt auch noch wehgetan, dann würde es gar keinen Podcast geben, weil dann wärst du nicht da, wäre Robert nicht da, dann würde ich hier allein sitzen. Nein, Quatsch. Aber jawohl. Nein, schön, dass dir da gut geht. Und ja, aber wie du schon sagst, so eine Zeitlupe, ich meine, man kennt es, man wirft irgendwas um und man weiß genau, so ein Kaffee zum Beispiel, man weiß genau, jetzt wird gleich alles nass. Aber es dauert gefühlt 2 Minuten, bis es nass ist, weil man eigentlich nicht mehr die Zeitlupe halt.
Ja. Du, ich war gestern auf einem Jugend-Darts-Turnier. Irgendwie denke ich immer, oh Gott, ich will überhaupt nicht über meinen Sohn sprechen. Das möchte ich gar nicht. Tue ich auch ansonsten nicht und poste ja auch irgendwie nichts auf Social Media von meinen Kindern und sowas. Aber jetzt habe ich das letzte Woche mal angesprochen, weil ich so miterlebt habe, wie viel der trainiert hat. Da gab es unter anderem auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Florian Hempel. Der hatte dem Rubinho ein Set Darts geschenkt, mit dem er gestern übrigens auch das Turnier gespielt hat. Und es war ja so sein erstes Turnier, nachdem er hier im Keller zwischendurch wirklich gut unterwegs war. Der hat beispielsweise Samstagabend, als er dann so noch mal trainiert hat für den Sonntag, ne, für das Turnier, hat er 8 Perfekte gespielt. Der ruft mich also nach der ersten 180 runter, er wirft 980 und spielt dann Triple 20, Triple 19 und verpasst am Doppel 12. Dann ist er weit weg, weil er zittrig ist. So, aber yeah, okay. So, ich will damit nur sagen, der hat, das ist ja auch so mein Gefühl, der hat Touch, der hat auch eine geile Technik und ist dann gestern zum Turnier gefahren und hat das Ding gewonnen.
Geil.
Erstes Turnier.
Geil,
ja, das ist echt cool. Ja.
Mega.
Du, der hat auch kein einziges Match verloren, auch in Gruppenphase nicht. Der ist durchgekommen. Dann spielt er so bis zu einem 70er Average, so circa. Das war so, glaube ich, so sein Bestwert. Ne? Und da ist mir schon aufgefallen, auf so gerade, ich mache das ja nicht oft so, ich bin nicht oft auf Jugendturnieren und finde ich ja ganz spannend, auch so was für ein Niveau haben die, wie groß werden die Turniere, auch wirklich schön zu hören, dass immer mehr Jugendliche dabei sind und mitmachen und da waren auch wirklich ein nettes Schülerturnier dann mit coolen kleinen Jungs, die auch schon geil zocken. Die sind trotzdem auf die Doppel nicht gut. Ne? Diese Jugendlichen, die waren so 15, 16, würde ich sagen, sie verkacken es auf die Doppel. Also hat Ruben auch einmal Glück gehabt, einmal hat er den Matchstarts gegen sich gehabt und ja, da sind die weit weg und das hat er teilweise besser gemacht und ist deshalb irgendwie durchgekommen. Und weil ich glaube, ich lüge nicht, 60 Nachrichten bekommen, viel Glück für den Nachwuchs, weil ich ein Foto gepostet hatte. Und ich erzähle das jetzt auch nur noch einmal und dann werde ich nicht mehr über die Leistungen meines Sohnes reden, weil er dann natürlich auch so in den Fokus gerät und sowas will ich gar nicht. Sondern ich begleite das irgendwie so als ein Papa halt, wie ganz normal, wie jeder andere auch. Ja. Und mir hat das Spaß gemacht, so dabei zu sein und so ein bisschen mitzufiel. Man hat doch einen Kumpel mitgenommen, der hat auch mitgespielt und das war echt cool. Ja, und der... Und ich habe ihn vorher auch immer gewarnt, weißt du, so dieses, ich wusste, was er hier so spielt, aber auch gesagt, Ruben, das ist Turnier, das ist ein anderes Board, das ist, hab Spaß, wenn du so spielst wie hier, ist ja super und wenn nicht, ist auch super, so, ne. Genau. Aber der hat das dann hinbekommen, war sehr nervös im ersten Match und dann irgendwann hat sich das beruhigt und dann ist er durchmarschiert. Wie gesagt, mit deinen Darts.
Ja, die Darts sind aber nicht alleine. Also Glückwunsch von meiner Seite da an Ruben. Wir hatten ja gestern schon mal geschrieben und ja, mega geil, dass ihr da überhaupt rausgefahren seid da zum Spielen. Also ist ja auch immer so eine Sache, überhaupt erstmal rauszufahren. Tolle Sache, tolle Leistung vor allem. Und ich kenne da jemanden, der hat einen weisen Spruch rausgehauen: Triple is funny, double makes the money. Und ich kenne das, als Jugendlicher machen die Triple einfach mehr Spaß als die Doppel, aber die sind doch wichtig. Also, ne, vielleicht doch mal 5 Minuten mehr in die Doppel investieren und dann gehen da vielleicht 1-2 Spiele mehr an einen selbst.
Ja, und ich habe den beiden auch gesagt, weil auch gerade sein Kumpel, der im Darts nicht so weit ist, auch mit Schreiben dann so Sorgen hat, habe ich gesagt, weißt du was, ich erinnere mich, Flo Hempel, sein erstes Turnier, der konnte auch nicht schreiben und da wurde ihm gesagt, wenn du gewinnst, musst du nicht schreiben. Und dann hat er es einfach gewonnen.
Genau, richtig. Und Ruben hat das jetzt genauso gemacht. Das ist gut, dann können wir ja richtig viel erwarten.
Ja. Du, die European Tour Host Nation Qualifier Turniere, 4 wurden gespielt, da ging es um die Turniere 2, 3, 4, 6, weil das 4 Turniere sind, die in Deutschland stattfinden, München, Riesa, Sindelfing, Leverkusen. Ist natürlich, klar, für all die, die keine Tourcard haben, total wichtig, weil es deine Chance ist, auf eine große Bühne zu kommen und Preisgeld einzuspielen und mitzumischen, hat einen ganz großen Stellenwert. Hab mal geguckt, so die Turnier-Averages, wir wissen so, pro Tour ist er so bei 91, 92 mal 93, jetzt so bei dem Qualifying ist er so bei Mitte 70, weil es immer viele fragen, wie gut muss ich denn sein, um da mitspielen zu können? Würdest du auch so sagen, so das ist genauso der Average, den du so brauchst, um eine Chance zu haben dort, oder muss es ein bisschen besser sein,
da durchzukommen? Also um eine Chance für die Bühne zu haben, muss es schon ein bisschen besser sein. Da muss man schon mit den ganz großen Granaten in Deutschland mithalten, mit Nico Springer, mit Dragutin Horvat, Franz Deutsch, der ja auch, glaube ich, eine Doppel- oder Dreifach-Quali mitgenommen hat, dann Michi Unterbuchner. Also ich glaube, die stehen dann schon im Durchschnitts-Average bei 85 bis 90 und spielen dann halt in den einzelnen Situationen noch einen Ticken besser. Aber um einfach, einfach mal zu schauen, wie gut ist man eigentlich und kann man da mithalten und einfach die Erfahrung zu sammeln, wie ist es überhaupt bei einem Host Nation Qualifier? Einfach mal anmelden und hinfahren, klar, warum nicht?
Ja, ich nenne mal so ein paar Namen. Du hast schon gerade ein, zwei genannt. Franz Rötsch hat sich für Sindelfing Leverkusen qualifiziert. Ich vermute mal, ihr habt euch schon Tickets geholt und wollt wissen, wer ist denn jetzt aus deutscher Sicht auch mit dabei. Dann ist Michael Unterbuchner, der kommt ja aus Landsberg, also hier bei mir um die Ecke, hat das Heimspiel für München. Das ist über die Ostertage und er ist in Riesa mit dabei. The Cube René Eidams ist wieder auf der European Tour. Er wird Sindelfing spielen. Kai Gotthard hat sich für Riesa qualifiziert. Nico Springer, du hast es gesagt, ist in Sindelfing auch mit dabei. Franz Rötsch, wie gesagt, Sindelfing und Leverkusen. Also das sind schon dann auch die bekannten Namen, ne, an die du dann offenbar auch vorbeikommen musst und ziehen musst, um dich dann für so eine European Tour zu qualifizieren. Da geht's also dann, wie gesagt, über die Ostertage weiter wird's das erste deutsche European Tour Turnier in 2024 geben. Hast du diese European Tour, du hast ja auch oft gespielt. Ich überlege das gerade, bei dir ging das ja alles immer relativ schnell und plötzlich warst du schon auf der Tour und dann, wie war das bei dir?
Ich habe zweimal, bevor ich die Tourcard hatte, war ich zweimal auf der European Tour qualifiziert. Das war, glaube ich, 2019 für Zwolle in Holland und einmal für Mannheim. Und dann kam ja Corona, da war es dann ein bisschen schwierig und da ist ja alles ausgefallen. Und dann kam die Tourcard und dann habe ich diverse Qualis geschafft. Und Anfang letzten Jahres war ich ja gesetzt aufgrund der 2 Host Nation Regel, wo Martin in den Top 16 war. Da muss ich mich nicht qualifizieren, habe aber einiges gespielt. Aber irgendwie werde ich persönlich mit der European Tour nicht warm. Also ich kann da nicht meine besten Darts spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was sich bei mir irgendwie vielleicht auch doof manifestiert hat. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich auf der European Tour so gut funktioniere, wie ich woanders funktionieren kann. Und daran muss ich arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das das mache, deswegen muss ich mich qualifizieren.
Das musst du verändern. Wir hatten das letzte Woche bei unserem Podcast, da ging es um Gefühle, um Emotionen, dass das, was du denkst, fühlst du und nach dem, was du fühlst, handelst du. Darum finde ich das spannend, dass du sagst, ich habe das Gefühl, ich kann das da nicht reißen. Das musst du dringend ändern vom Gedanken her. Also ne, dieses, ich freue mich so auf die European Tour. Du weißt, was ich meine. So eine positive Denke bekommen, um auch das gute Gefühl zu haben, das Gefühl zu verändern. Denn das schleicht sich so schnell ein, dass man echt dieses Gefühl mit sich nimmt. Scheiße, klappt bei mir nicht auf der European Tour.
Definitiv, das muss hast weg. Du vollkommen recht. Ja, komplett muss das weg. Also dieses gleiche Gedankengefühl, diesen Strang, den du da gerade beschrieben hast, den hatte ich schon eine Zeit lang auf Tops, also auf Doppel 20. Ich hatte immer wieder in gewissen Situationen Spiele auf der Doppel 20 nicht entscheiden können oder halt auch verloren. Und dann natürlich auch auf der Doppel 10. Das war nicht mein Werdegang. Und das hat sich so in meinem Kopf zementiert, dass ich lange Zeit ja die Doppel 18 gespielt habe und den Umweg gegangen bin. Ich habe dann einfach irgendwann gesagt, nee, das ist es nicht. Du musst jetzt da hoch. Und habe den Gedanken einfach wirklich komplett ignoriert und da raus gehämmert. Und ja, seitdem spiele ich ja viel mehr Tops und mitunter auch ab und zu erfolgreich.
Bevor wir auf Premier League Glasgow zurückblicken, du machst so auf mich einen Eindruck, als seist du überhaupt nicht nervös. Ist für dich Pro Tour wirklich schon zum Alltag geworden oder kommt so eine Nervosität, so dieser Tunnelblick erst mit der Anreise, wenn du dann dort bist? Wie ist das bei dir so? Was macht ein Pro Tour Turnier mit dir? Du willst ja die erste Jahreshälfte gut spielen. Du willst es besser spielen als im letzten Jahr. Du hast ja auch so ein paar Ziele dir selber formuliert. Wie geht's dir jetzt so Montagmorgen und du weißt, jetzt stehen zwei letztlich wichtige Turniere für dich an?
Ja, mir geht's gut. Also ich bin jetzt im vierten Pro-Tour-Jahr und will jetzt nicht sagen, ich bin ein alter Hase, aber ich kenne das Tourleben und es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt hinfahre und noch alles neu ist und nervös sein muss und so weiter. Ich kenne das ganze Prozedere. Ich habe letzte Woche gezeigt, dass ich ganz gut ins Jahr starten kann. Also mein Spiel war deutlich, deutlich besser, als es Anfang letzten Jahres war. Ich habe auch im Januar einiges verändert. Bin auch vom Mindset her jetzt nochmal ein bisschen anders dieses Jahr hergefahren. Klar war die Gefahr und der Gedanke auch irgendwo im Kopf drin, dass hoffentlich nicht wieder so schlecht starten wie letztes Jahr, aber man kennt's ja, das Wort nicht erwähnen und. gibt ja so ein paar Tricks. Und ja, mein Spiel ist zum Glück da. Es muss noch ein bisschen mehr Timing her und ich glaube, ich hätte letzte Woche mit ein bisschen mehr Spielglück, ein bisschen mehr Timing auch ein, zwei Spiele mehr gewinnen können und das ist einfach ein ganz anderes Vertrauen in mich selber und darum mache ich mich im Vorfeld auch gar nicht groß nervös. Ich habe einfach Bock zu spielen. Der Kalender dieses Jahr auf der Pro Tour ist eh so ein bisschen gestrickt, dass es in die zweite Jahreshälfte geht. Da werden wir sehr viele Pro Tour Turniere spielen. Ich glaube 17 oder 18 Stück sind in der zweiten Jahreshälfte und ich kann mich auf meine zweite Jahreshälfte verlassen und deswegen bin ich auch viel entspannter in der ersten.
Wenn ich das doch auch von mir sagen könnte. Ich kann mich auf meine zweite Jahreshälfte verlassen. Wobei ja auch für mich als Kommentator die großen Events in der zweiten Jahreshälfte sozusagen anstehen.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Hast du Ankerpunkte? Also wenn jetzt so ein Tag vor dir steht, gibt es Dinge, die dir sehr wichtig sind, dass du sie selber einhältst? Also weißt du, dieses um 10 Uhr, wenn du was gesagt hast, um 10 Uhr da sein? Oder hast du so ein paar Rituale, ein paar Routinen, die dir wichtig sind, die du brauchst, das aus deiner Erfahrung heraus, um dann später gute Darts zu spielen?
Ja, man hat so eine Gerichtsuhrzeit, wo man gerne in der Halle ist. Das ist meistens so gegen 10 Uhr, dass man dann einfach auch am Spielort immer das so in etwa denselben Rhythmus hat, dass man direkt ans Board geht, dann wo noch nicht so viele am Practice Board sind, um einfach die Zeit alleine am Board nutzen zu können. Das ist halt was anderes, wenn ich alleine am Board stehe oder mir das Board mit zwei, drei anderen teile. Da komme ich halt in derselben Zeit ja dreimal oder viermal so schnell oder viermal öfter ans Werfen. Ja, vorher, man geht duschen. Also jetzt hier im Hotel habe ich keine Rituale. Also sollte ich das Turnier heute gewinnen, habe ich das Ritual, dass wir wahrscheinlich jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen müssen. Oder wir einfach nur FaceTime, Fuck. Ich weiß nicht. Dann das sehen wir dann heute irgendwo gegen 17, 18 Uhr, was da vielleicht für ein neues Ritual reinkommen muss. Aber ansonsten, ja, man hat seinen Rhythmus am Spielort, aber im Vorfeld frühstücken, duschen, ja, was man halt zu Hause auch macht.
Wenn du dich an ein Board stellst, an dem mehrere trainieren, stellt man sich zu denen, die man ganz sympathisch findet oder vielleicht auch zu denen, mit denen man eigentlich so gar nichts hat, um so bei sich zu bleiben, um auch nicht zu verführt zu werden in zu viel Smalltalk?
Ja, also wenn ich jetzt alleine an Bord stehe, stehe ich meistens auch alleine an Bord. Wenn die Boards voll sind und wir jetzt kein Board finden, dann gehe ich meistens dahin, wo schnellere Spieler sind, weil ne, man einfach in der Zeit einfach öfter werfen kann. Wenn ich da jetzt mit drei sehr entspannteren Werfern stehe, dann wird mir schnell langweilig da hinten. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Stell dich niemals mit Justin Pipe an ein Trainingsboard.
Der ist nicht da.
Ich weiß.
Aber wenn wir jetzt hier, wir haben ja da zwei, drei Kandidaten auf der Tour, die jetzt eher einen ruhigeren Rhythmus spielen und das ist ja auch vollkommen okay, aber die brauche ich nicht bei mir am Practiceboard, Punkt. Und ansonsten spielen wir meistens zu viert uns warm oder zu dritt, also Martin Gaga, manchmal Daniel noch mit dabei und dann sind wir zu dritt, zu viert am Board und spielen ein bisschen und machen uns zusammen warm und dann gehen zwei Leute vielleicht mal eine rauchen, dann sind wir wieder zu zweit an Bord und dadurch entsteht da so eine kleine Dynamik.
Ja, weil du gerade Gaga genannt hast, Gaga und Lisa, seine Liebste, die haben den Erfolg von Manfred Bilder total abgefeiert, weil bei der Senior Darts WM hat Manfred Bilder Phil the Power Taylor geschlagen. Ich dachte erst, ey, das muss ja der Paulke der Woche sozusagen sein. Toller Erfolg und ich habe mich sehr für ihn gefreut, weil Manfred hatte sich auch bei mir früh gemeldet, so nach dem Motto, boah, ich kann mitspielen, aber erzähl's noch keinem, der war total heiß darauf. Und dann triffst du auf Phil the Power Taylor und nimmst den raus. John Henderson, der gute Hendo, gewinnt am Ende die Senior Darts World Championship, damit zum dritten Mal ein Schotte nacheinander, weil Robert Thornton ja die letzten beiden Jahre sich durchsetzen konnte. Das ist ja so ein bisschen Teil des Turniers, dass du, finde ich, so Spieler in unterschiedlichen Phasen hast. Bei Thornton ist es fast gefühlt noch ein Tourspieler, bei John Henderson ebenfalls. Phil Taylor ist jetzt seit längerem raus. Auch Manfred Bilderl ist ja noch voll im Geschehen und spielt viele Turniere und hat sich dann durchgesetzt, ich glaube, mit einem 79er Average und The Power spielt den 75er. Und ich habe noch gedacht, Phil Taylor, ich finde, du siehst jetzt so in der Phase, klar, der wird auch älter und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass er nicht mehr so spielt wie früher, aber ich glaube, man erkennt ganz gut, was das für ein Trainingsviech war, wie diszipliniert der war, um permanent dieses Niveau zu spielen, was er gespielt hat, ne?
Definitiv. Also ich habe ihn letztes Jahr auf dem Schiff auf der Exhibition getroffen und da hat man sich natürlich unterhalten, ein bisschen gequatscht und Phil Taylor wird immer the GOAT bleiben. Der hat diesen Sport groß gemacht und allem drum dran und ich habe einen riesen Respekt vor ihm. Aber man merkt auch bei solchen Veranstaltungen einfach an, dass ich sag mal so, das Rad der Zeit dreht auch an ihm. Und man sieht ab und zu noch, dass er echt gute Darts spielen kann. Und das war ja gegen Mani auch so. Er lag ja, glaube ich, 2-0 in Sätzen hinten, hat sich da nochmal zurückgekämpft. Aber es ist nur noch so eine Phasenweise und es ist nicht mehr die Konstanz. Und das ist das, was er früher halt über das Training alles erreichen konnte. Und ja, er steht halt heute nicht mehr so oft und so viel am Trainingsboard. Und das ist auch okay, mein Gott. Alles gut.
Alles gut. Und ich glaube übrigens auch, darüber haben wir ja irgendwie in den letzten Jahren immer wieder mal gesprochen, bei Phil Taylor, der ja so fast wie besessen war, ne, der Turniere gewann und sein Vater ihm ja immer beigebracht hatte, so, oder wenn er ihm auch erzählt, ich habe ein Turnier gewonnen, hat er ja nicht gesagt, boah, super, sondern hat gesagt, okay, und wo spielst du morgen? Also dieses immer weitergehen, so diesen Tunnelblick auch bewahren. Ich glaube, das schafft er auch nicht mehr. Also dann ist dieser mentale Aspekt wahrscheinlich auch vielleicht der größte Unterschied in seinem Spiel zu früher, dass er es vom Kopf her auch gar nicht mehr hinbekommt, diesen Tunnelblick zu wahren. Übrigens etwas und damit zur Premier League, was ich wirklich fast je länger ich ihn begleite, Michael van Gerven, bewundere an MVG, wie der das hinbekommt, wie er auch weiß, dass das so entscheidend ist, vom Kopf her immer da zu sein, wie der von Donnerstag zu Donnerstag denkt und so sie darauf hinarbeitet, am Donnerstagabend von der Birne her gut zu sein. Ich finde, wenn wir jetzt auf Glasgow blicken, der gewinnt ja das Finale gegen Luke Humphreys, der zum ersten Mal im Premier League Finale jetzt in diesem Tagesevents gespielt hat, auch so das erste Zeichen gesetzt hat. MVG spielt ja eigentlich gar nicht so das Riesenlevel den Abend hinweg. Er kommt gegen Peter Wright durch mit einem 88er Average, aber er ist von der Birne her unfassbar gut, weil er sich nicht ablenken lässt, weil er nicht vergisst, worum es geht, so diesen Sieg zu holen. Es ist egal, ob er dann noch mal ein paar Doppel nicht trifft, ein paar Triple verpasst. Ich empfinde den vom Kopf her so stabil und so stark und wie so ein Sturkopf, der dann durchgeht und egal was ist, er will es gewinnen und er gewinnt's.
Ich sage sowas oft, ich finde immer, das klingt zu einfach. Und ich meine, jeder Dartspieler vor allem, aber auch in anderen Sport oder auch im Leben, man weiß ja, wie dich Dinge ablenken können und dann hast du nicht mehr diese Konzentration. Wie dich Momente frustrieren können und dann hast du nicht mehr diesen Fokus, nicht mehr diesen Willen. Wie dich so viele Faktoren gibt, die dich genau davon abhalten, diese Denke aufrecht zu erhalten. Und der macht das mit einer Dickbirne und geht da durch. Das ist Wahnsinn.
Ja, Michael ist, was das angeht, wirklich ein absolutes Monster. Und Michael zieht auch die richtigen Schlüsse aus den Ergebnissen und aus seiner Leistung. Also jetzt nehmen wir mal allein nur die Premier League. Erster Spieltag geht er raus. Er ist so 0 Punkte. Und Abend 2 und 3 gewinnt er jeweils. Aber er kommt auch nicht, als einziger Premier-Spieler übrigens, nicht zum ersten Pro-Tour-Block. Fährt lieber mit seiner Familie nach Disneyland und konzentriert sich voll auf die Premier League. Komplett. Alle anderen Premier League-Spieler sind bei der Pro-Tour mit dabei. Gut, okay, Luke Littler gewinnt ein Turnier, alles gut. Jeder entscheidet selber, was er spielt. Aber bei Michael siehst du genau, der weiß genau, was er machen muss, um den Fokus zu haben. Er verliert den ersten Abend in der ersten Runde, macht das, was er für richtig hält und gewinnt Abend 2 und 3. An Abend 2 war es ein überragendes Spiel, an Abend 3 war es eine überragende Doppelquote, gerade im ersten und zweiten Spiel. Also oder gerade im zweiten Spiel war es einfach die Doppelquote, die ihn da ins Finale gebracht hat. Und ja, er ist dann mental einfach da und er denkt sich auch, okay, Premier League bringt mir halt mehr Preisgeld als die Players Championships, wenn er jetzt komplett nicht auf die Pro Tour gehen sollte. Und er hat ja durch die European Tour, durch die neue Regelung ist er ja gesetzt. Also er braucht nicht in der Pro Tour weit oben stehen. Ihm kommt das sozusagen zugute und ich denke auch, er sagt, okay, vielleicht fahre ich hinten raus mal einen Block und spiele mich dann noch in die Top 60 oder Top 64 der Pro Tour, um bei der Players Championship Finals dabei zu sein. Vielleicht sagt er auch, mir egal, da weiß ich nicht. Das muss Michael als selber für sich entscheiden, aber der weiß genau, jetzt ist Premier League, jetzt tue ich alles für die Premier League.
Das ist so geil, ne? Wie so eine Regeländerung so unterschiedlich dann auch interpretiert wird, wie der Topstar Van Gerwen das für sich interpretiert. Ich muss nicht alles spielen, hat nicht mehr die Wichtigkeit, sofort auch seinen Turnierplan darauf umstellt und den Fokus wieder so ein bisschen neu setzt. Van Gerwen, der die Premier League Tabelle jetzt anführt mit 10 Punkten vor dem Bully Boy, vor Luke Littler und Luke Humphries, das sind die Top 4. Nathan Aspinall, Peter Wright weiterhin mit 0 Punkten, jetzt nach 3 Spieltagen. Ich glaube, bei denen leuchtet die Alarmstufe rot. Ne? Die wissen, wenn sie noch irgendwie ein Teil dieses Wettkampfs so richtig sein wollen, die brauchen jetzt Siege. Das wird ganz wichtig jetzt am Donnerstag sein.
Definitiv. Also du willst nicht zu sehr abrutschen, du willst nicht zu lange mit 0 Punkten dastehen. Gerade bei Peter Wright, der ja mental wirklich nicht in der besten Phase seines Spiels, seines Lebens ist. Und wir kennen Peter Wright, hat öfter Phasen durchgehabt. Aber ich glaube, so eine Phase, seitdem ich Dart verfolge, habe ich bei ihm noch nicht erlebt. Und das ist noch nicht allzu lang, wie ich Dart verfolge. Und ich wünsche ihm, dass er da schnellstmöglich rauskommt. Aber er möchte, glaube ich, solange er da mit 0 Punkten unten steht, umso schwerer wird das von jedem Donnerstag zu Donnerstag. Und ich glaube, er möchte nicht... ich weiß nicht, in der Tabelle gab es, also in der Situation, in dem neuen Modus gab es, glaube ich, noch nicht, dass jemand mit 0 Punkten ausgeschieden ist und das wünsche ich ihm definitiv nicht. Es ist noch lange zu gehen, aber es wird von Tag zu Tag schwieriger und die anderen werden besser und besser. Man sieht es, Humphries auf einmal wieder im Finale, Luke Littler braucht man nicht drüber reden, Espinel auch wieder erstärkt. Ich meine, die ersten 5, 6, 7 Legs spielt er wahnsinnig gut, bricht dann ein. Es dauert auch nur noch ein paar Tage wahrscheinlich, bis er das durchziehen kann. Dann wird er auch Siege einfahren und dann wird Peter Wright da vielleicht so ein bisschen den Anschluss verlieren und das wünsche ihm einfach nicht. Ja. Ich hoffe einfach, dass er da mitmischen kann, weil dann wird die Premier League auch generell spannender für alle.
Peter Wright wird jetzt auf Luke Littler treffen im Viertelfinale. Littler geht ja zum ersten Mal im Viertelfinale raus, also mit seiner Auftaktpartie. Das war ja so sein Ziel. Ich will immer die erste Runde gewinnen. Er hat ja auch seine Möglichkeiten. Das war so zum ersten Mal der kleine Frustmoment, hat man ihm auch angemerkt. Ne? Danach hat er einen Hals gehabt. Der war sauer.
Ja, definitiv, klar. Er versucht natürlich das Doppel-Doppelspiel. Das ist immer riskant. Klappt in dem Moment nicht. Wenn du mit viel Selbstbewusstsein ans Board gehst, dann klappen die Dinge eigentlich öfter, als dass sie nicht klappen. In dem Moment passiert's nicht. Jetzt hat er letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche in Berlin 2 Matchstarts auf der Doppel-10 auf seiner Doppel-10 ausgelassen. Jetzt passiert dieser Moment. Da sieht man schon, dass der Junge auch menschlich ist und dass da auch Fehler passieren. Und ich denke, das wird er entweder schnell abschütteln können oder vielleicht wird er noch menschlicher. Das ist einfach so, es sind kleine Momente, die dann einfach an dir nagen. Ne? Zweimal zwei Darts auf Doppel-10 für 10.000 Pfund. Also ich meine, haben wir nicht auch. Ja.
Ich habe schon so ein bisschen Haue bekommen auch auf Social Media, weil ich so gespannt bin darauf, wie er das handeln wird, wenn es dann nicht so läuft. Weil erlebt haben wir ihn ja jetzt. Wenn es läuft, weiß ich, wie er sich gibt und weiß ich, wie er spielen kann. So, das ist toll und macht echt Spaß zu begleiten, weil es spektakulär ist. Aber ich bin sehr gespannt so auf diesen Moment. Und einige sagen immer, hör auf, über seine Fehler zu reden und sowas. Ich finde es echt so als Betrachter, und ich merke das auch dir, glaube ich, an. So, das ist so als Tourspieler, weißt du auch, das wird nochmal ein Knackpunkt sein. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Uns rennt die Zeit davon, Flo. Ich muss noch dringend zum Paulke der Woche kommen.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche geht an einen gewissen William B. Irvine. Hat den Hintergrund. Wir wissen ja sehr häufig, wann wir was zum ersten Mal gemacht haben, aber meistens nicht mehr, wann wir was zum letzten Mal getan haben. Und das liegt daran, dass wenn ich etwas Neues mache, wenn ich etwas zum ersten Mal mache, das mehr Raum in meinem Gehirn einnimmt. Also je häufiger ich Dinge wiederhole, desto weniger beansprucht es mein Gehirn. Und von daher läuft das dann auch so ziemlich glatt weg. Das erklärt unter anderem, dass du als Kind und Jugendlicher die Jahre als viel, viel länger empfindest als alter Mensch. Im Alter, das wirst du noch nicht so genau wissen, das kann ich dir jetzt sagen als 53-Jähriger, fliegen die Jahre so dahin, die Zeit rast so. Und das liegt vor allem daran, dass man im Alter einfach wenig Neues macht, was dann so den Fluss bremst. Ne? Von daher habe auch ich mir übrigens jetzt, weil ich das gerade gelesen habe und ich das ganz spannend fand, mir so vorgenommen, so weißt du, so eingefahrene Abläufe einfach mal ändern. Vielleicht mal neue Gerichte kochen in der Küche. Was Neues machen, um das Gehirn mit neuem Zeug zu füttern, um die Zeit so ein bisschen einzubremsen. Dieser William Irvine ist ein Philosophieprofessor und er verfolgt die Theorie, dass es das Leben lebenswerter macht, wenn man sich bewusst macht, wenn es das letzte Mal ist. Also zum Beispiel du als Papa, als junger Papa, wenn ich mir klar mache, wenn es dann kommt, dass ich mein Kind so zum letzten Mal jetzt tragen werde, auf dem Arm tragen werde, um es zu beruhigen, damit es einschlafen kann, wird es vielleicht den Moment für dich ein bisschen schöner machen, als dass du genervt bist, dass du ihn immer noch tragen musst. Ne? Aber irgendwann ist er halt zu groß und dann kannst du ihn nicht mehr tragen, dann willst du ihn nicht mehr tragen. Also sich so bewusst machen, das ist das letzte Mal. Oder mein Lieblingsrestaurant schließt, ich gehe noch einmal dorthin. Und mach mir das bewusst und werde diesen Abend viel, viel intensiver wahrnehmen, weil ich coole Erinnerungen habe, weil das Essen immer so geil war. Und dann macht also so der Gedanke an den letzten Abend, an das letzte Mal, macht diesen Moment schöner und lebenswerter für mich. Und hab dann irgendwie gedacht, es ist natürlich auch immer anstrengend, dass du, wenn du immer denkst, ey, das könnte jetzt mein letztes Mal sein, das ist ja auch ein bisschen traurig, ne, weil das was so ein bisschen was von Abschied hat. Aber auch dazu noch ein Gedanke. Also wenn ich mir sage, ich werde noch x-mal in meinem Leben, das ist ja eine begrenzte Zahl, meine Freundin küssen. Und ich kenne diese Zahl x ja nicht. Und das ist ja irgendwie auch endlich auch so ein bisschen traurig, dass es so sein wird, dass es nur begrenzt ist, wie oft ich sie küssen werde. Habe ich ja die Chance, diese Zahl x sofort um 1 zu erhöhen, indem ich sie in dem Moment küsse. Und dann vielleicht nochmal und nochmal. Dann habe ich sie schon dreimal mehr geküsst, als es vielleicht die Zahl x es vorher festgelegt hat. Und das Schöne ist natürlich auch, dass wenn ich das tue, so der Wert des Kusses größer wird und ich den Moment nochmal so realisiere und es mir diesen Moment schöner macht. Und ich finde das deshalb echt ganz spannend, das ist so die Theorie von diesem Professor Irvine, sich so irgendwie zu sagen, du kannst nicht immer so durchgehend dein Leben vor Augen haben, es ist endlich. Aber zwischendurch mal so ganz leicht aufblitzen lassen, unser Leben ist endlich. Und wenn man das, glaube ich, macht, macht es Momente größer und schöner und lebenswerter mit so Kleinigkeiten aus dem Alltag. Das war der Paulke der Woche.
Das war ein schöner Paulke der Woche. Einer auf jeden Fall zum Nachdenken.
Und, einer zum Nachdenken.
Dann gehe ich heute in das Turnier, es wird mein letztes Players Championship.
Und wie du das genießen wirst. Stell dir mal vor, du würdest wissen, es ist mein letztes Turnier. Wie damals bei Phil Taylor, so es ist der Abschluss meiner Karriere. Wie groß diese WM für den war dann auch dadurch, ne?
Ja.
Ja. Ja, und heißt vielleicht auch immer andere Checkwege gehen, um die Abläufe ja zu verändern, dann wirst du in diesem Moment dir auch mehr ins Gedächtnis rufen.
Ja, stimmt. Ja. Nein, also ich gehe nicht mit dem Gedanken rein, dass es mein letztes Players Championship ist. Ich werde heute die Zahl X erhöhen einfach. Meiner Spielsiege.
Das ist gut. Ja. Das ist sehr gut.
Ja.
Flo, ich finde, wir können damit Folge 185 einfach auch ausklingen lassen. Da kann jeder mal so ein bisschen drüber nachdenken, oder? Ist doch gar nicht schlecht. Ja. Das ist ja auch Teil von Game On, dass wir auch zwischendurch immer wieder mal so einfach ins Leben rutschen und nicht nur Pfeile fliegen lassen. Ich danke dir sehr, dass du heute für Robbie eingesprungen bist. Das super, weil wir eine schöne Folge aufnehmen konnten. Ich wünsche dir ganz viel Glück heute beim Turnier. Hau rein, hau sie alle weg, dass du also mindestens das Halbfinale erreichst. Oder ja, das Finale, mindestens das Finale erreichst.
Mindestens das Finale. Ja, wie gesagt, ansonsten, wenn ich das Ding gewinne, muss man das ja jeden Morgen machen, ne? wenn Player-Championships sind. Wunderbar. Dann,
alles klar. Weißt du, was wir machen? Das senden wir auch gar nicht. Wir machen es einfach, wenn ich mal mache.
Sehr gut. Ja, Flo. Elmar, vielen Dank, dass du mich gewählt hast, jetzt zum Einspringen. Wie gesagt, nochmal an Robert, alles Gute, gute Besserung, wohlgenesen zurückkommen und dir einen schönen Start in die Woche und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke dir. Vielen, vielen Dank. Viel Glück und euch. Habt auch eine gute Woche. Lasst euch nicht zu sehr ärgern. Wir hören uns hoffentlich am Donnerstag zur Premier League. Game on!
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.